Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und dass ihr so eine lebhafte Gemeinde seid mit vielen Kindern. Und ja, auch ganz nett, wie ihr schon gehört habt, komme ich aus Bogenhofen. Ich bin dort Theologiestudent im vierten Jahr und ich bin jetzt nicht alleine gekommen. Wir sind gleich mehrere und der Miki Jovanovic hat bei uns in Bogenhofen angefragt, ob nicht einmal ein paar Theologiestudenten kommen und die Münchner Gemeinden mit Predigten versorgen können. Und ich habe mich da eben auch gemeldet und so bin ich jetzt auch hier. Ja, geboren bin ich in Baden-Württemberg, aufgewachsen in Nordrhein-Westfalen. Und bevor ich nach Bogenhofen gegangen bin, war ich in der Gemeinde Wolfratshausen. Ich denke, ihr werdet wissen, wo das ist. Das ist etwas südlich von hier. Und dort war ich 3,5 Jahre im Missionsteam mit dabei. Ja, und habe da eben gemerkt, dass ich noch ein bisschen mehr Wissen brauche für die Missionsarbeit. Und deswegen bin ich nach Bogenhofen gegangen. Der Titel meiner Predigt lautet Die 4 Wüstenwasser. Unser Planet ist wirklich privilegiert. Wir sitzen am richtigen Platz im Universum. Hier gibt es die richtigen Lebensumstände. Hier ist Leben möglich. Wenn man sich genauer damit beschäftigt, dann bekommt man den Eindruck, da hat jemand für uns vorgesorgt. Und das Element, welches hauptsächlich hier auf dieser Erde Leben ermöglicht, ist das Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Wenn wir nicht genug trinken, dann wären wir müde und schlapp. Allerdings gibt es Regionen auf der Erde, wo kein Wasser zu finden ist. Wie ist dort Leben möglich? Nun, man muss entweder sehr viel mitführen, aber wie war das bei dem Volk Israel? Ich will mit euch einige Begebenheiten dieser Wüstenwanderung betrachten. Israel hatte gerade das Schilfmeer durchquert. Die Ägypter waren besiegt. Gottes wunderbare Befreiung war noch in aller Munde. Und die Reise ging weiter durch die Wüste Schur. Der Weg war beschwerlich, eine Menge Gepäck und Vieh musste mitgeführt werden. Der Weg ging durch eine ausgebrannte Wüste und sie waren ungefähr 3 Tage unterwegs. Die Wasserreserven wurden so langsam aufgebraucht. Langsam spürten sie auch den Durst. Mose wusste aber, dass sie bald Wasser finden würden. Doch wusste er auch, dass dieses Wasser bitter war. Wohin führte sie nur die Wolke? Dann hörte er schon den freudigen Ruf, Wasser, Wasser. Doch schon bald machte sich die Enttäuschung breit. Man konnte das Wasser nicht trinken. Was sollte das Volk Israel tun? Wie reagierten sie? Sie hatten Gottes Macht ja schon erfahren. Sie dachten nicht lange nach. Aber schauen wir in den Text. 2. Mose 15 und dort die Verse 22 bis 24. Danach ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Die Enttäuschung wandelte sich in Unzufriedenheit. Das Volk ärgerte sich über Mose und vergaß, dass die Wolke sie geführt hatte. Was hättest du getan? Wie ist das, wenn du enttäuscht wirst? Wenn dein Hoffnungsschimmer verlischt, fängst du dann auch an zu klagen? Versinkst du dann auch in Verzweiflung? Oder gibt es einen besseren Weg? Interessant ist, was Mara bedeutet. Mara bedeutet Bitterkeit. Mara bezeichnete die Bitterkeit des Wassers. Aber wie bitter war auch diese Erfahrung? Da war ein Problem, eine Belastung und es erscheint eine Lösung, welche sich dann als Enttäuschung erweist. Mose tat das einzig Richtige. Er schrie zu dem Herrn. Hatte er sie bis jetzt nicht wunderbar geführt? Hat er nicht versprochen, sie nach Kanaan zu bringen? War nicht die Wolke als Zeichen seiner Gegenwart mit ihnen? Was muss Gott noch tun, damit wir ihm vertrauen? Jede Schwierigkeit ist ein Ruf zum Gebet. Gott hat sicher eine Lösung. Schauen wir in Vers 25. Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Die Bitterkeit und Enttäuschung wurde in Freude verwandelt. Lasst uns Gott in jeder Situation immer alles vorlegen und auf ihn und seine Führung warten. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Die Reise ging weiter. In Vers 27 lesen wir, und sie kamen nach Elim. Dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Welch einen Frieden und welch ein Segen strahlt doch dieses Bild aus. Gott lässt uns nicht immer nur in Schwierigkeiten verharren. Sind wir uns der Segnungen Gottes auch bewusst, wenn alles glatt läuft? Lasst uns diese Segnungen Gottes im Herzen aufbewahren. Dann sind sie uns ein Trost auf der Reise in das himmlische Kanaan. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Und vergiss ihn auch nicht, wenn er dich segnet. Von Elim ging die Reise weiter in die Wüste Sin. Dort begann Gott, das Volk mit Manna zu versorgen. Davon lesen wir in 2. Mose 16. Ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, denn von dort ging die Reise wieder weiter nach Rephidim. Und in Rephidim gab es wieder ein Wasserproblem. Diesmal gab es gar kein Wasser zu sehen. Sie wurden schon täglich mit Manna versorgt. Würden sie Gott nun vertrauen, dass er sie auch mit Wasser versorgen wird? Hatte Gott nicht verheißen, dass er sie nach Kanaan bringen will? Die Lage schien aussichtslos zu sein. Alles war trocken und sonnenausgebrannt. Wie würde Israel sich diesmal verhalten? Schauen wir in den Text. 2. Mose 17 und dort die Verse 1 bis 3. 2. Mose 17, 1 bis 3. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels zog aus der Wüste Sin ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn. Und sie lagerte sich in Rephidim. Aber da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum stritten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was streitet ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk dort nach Wasser dürstete, da murrten sie gegen Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Wieder vernachlässigten sie das Vertrauen. Das Volk misstraute Mose. Warum hatte er sie nur in diese Wüste geführt? Wollte er sie etwa sterben lassen, um sich an ihrem Besitz zu bereichern? Sie neigten schon dazu, Mose zu steinigen. Wie oft unterstellen wir unsere eigenen selbstsüchtigen Motive den anderen? Und das Volk misstraute auch Gott. Sie fragten, ist der Herr unter uns oder nicht? Was ist das für eine Frage? Sie bekamen doch täglich Manna. Noch niemand war verdurstet. Hätten sie sich nicht vertrauensvoll an Gott wenden können, eine Gebetsgemeinschaft bilden und Gott fragen können, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Sie hätten ihm auch schon für seine Hilfe danken können. Er hatte doch verheißen, sie ins Land Kanaan zu bringen. Und auf Gottes Verheißungen ist Verlass. Mose wusste, auf wen er sich verlassen konnte. Lesen wir die Verse 4 bis 6. 2. Mose 17, Vers 4 bis 6. Da schrie Mose zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel und sie werden mich noch steinigen. Und der Herr sprach zu Mose, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast, und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen am Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat dies vor den Augen der Ältesten Israels. Interessant ist die Aussage, siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Felsen am Horeb. Warum wird hier Horeb erwähnt? Zum ersten und einzigen Mal kommt das Wort Horeb in 2. Mose 3, Vers 1 vor. Das ist die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Und als nächstes kommt das Wort in 2. Mose 33, Vers 6 vor. Da geht es um die Trauer nach der Geschichte mit dem goldenen Kalb. Nicht einmal bei der Gesetzgebung wird der Name erwähnt. Bei der Gesetzgebung steht Sinai. Das Nomen Horeb bedeutet Trockenheit oder Verwüstung. Gott wollte auf dem Felsen am Horeb stehen, dort, wo es trocken war. Wo sind die Wüsten deines Lebens? Gott ist gerade da, wo es trocken ist. Was machst du, wenn du keine Hoffnung mehr siehst, wenn die Lage aussichtslos zu sein scheint? Gott wartet nur darauf, Wasser hervorfließen zu lassen. Vertrauen wir nur ihm. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass so manches Mal etwas schiefgelaufen ist. Einmal war ich wirklich angefochten zu resignieren. Ich hätte weiter für und mit Gott leben wollen, aber mit einer tiefen Bitterkeit im Herzen. Sollte das richtig sein? Wie konnte ich das nur vermeiden? Ich stellte mir das schlimmste Szenario vor und entschloss mich dann, ich will niemals resignieren, was auch passiert. Sondern ich will Gott vertrauen, dass er die Dinge in der Hand hat, dass er sie führt, wie er es für gut befindet, und ich will ihm treu bleiben. Was bedeutet Massa und Meriba? Es bedeutet Versuchung und Streit. Lesen wir Vers 7, 2. Mose 17, Vers 7. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels. Und weil sie den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Sie hatten Gott nicht vertraut. Stattdessen forderten sie ihn heraus und haderten mit ihm über die Situation. Aber Gott wusste, wie er sie erziehen konnte. Er ließ eine weitere Glaubensprobe zu. Leider, wenn wir Gott nicht vertrauen, dann durchkreuzen wir seine Pläne mit uns und er muss uns andere Wege führen. Lesen wir in 2. Mose 17, Vers 8. Da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Rephidim. Davon haben wir in der Kindergeschichte gehört. Durch diesen Angriff zeigte Gott Israel, wie sie hätten reagieren sollen in der Situation am Horeb. Was haben wir in der Kindergeschichte gesagt? Anhaltendes Gebet in Gemeinschaft mit anderen bis zum Sieg. Ich will noch ein Detail erwähnen, Vers 14. Da sprach der Herr zu Mose, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter dem Himmel. Was für ein schreckliches Urteil. Aber so weit kommt es, wenn man Gott verachtet. Aber ich will das übertragen. So wie Amalek ganz und gar ausgelöscht werden sollte, so werden auch einmal alle Schwierigkeiten ganz und gar ausgelöscht werden. Kommen wir zur vierten Wüstenwassererfahrung. Die 40 Jahre Wüstenwanderung gingen nun langsam dem Ende entgegen. Israel näherte sich Edom. Edom war ein bewässertes Land und Israel hätte dorthin durchziehen sollen. Dort hätten sie auch genug Wasser gehabt. Aber die neue Generation sollte auch auf die Probe gestellt werden. In der Wüste Sin bei Kadesh ging ihnen das Wasser aus. Was würde die neue Generation tun? Hatten sie aus der Vergangenheit Gottvertrauen gelernt? Lasst uns die Geschichte zusammen lesen. In 4. Mose 20 und dort die Verse 1 bis 13. 4. Mose 20 und dort die Verse 1 bis 13. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels kam in die Wüste Sin im ersten Monat und das Volk blieb in Kadesh. Und Miriam starb dort und wurde dort begraben. Und die Gemeinde hatte kein Wasser. Darum versammelten sie sich gegen Mose und gegen Aaron. Und das Volk haderte mit Mose und sprach, ach, wenn wir doch auch umgekommen wären, als unsere Brüder vor dem Herrn umkamen. Und warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht, damit wir hier sterben, wir und unser Vieh? Warum habt ihr uns doch aus Ägypten heraufgeführt, um uns an diesen bösen Ort zu bringen, wo man nicht säen kann, wo weder Feigenbäume noch Weinstöcke noch Granatäpfel zu finden sind, ja nicht einmal Trinkwasser? Und Mose und Aaron gingen von der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte und fielen auf ihr Angesicht. Und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und rede zu dem Felsen vor ihren Augen, so wird er sein Wasser geben. So sollst du ihnen Wasser aus dem Felsen verschaffen und der Gemeinde und ihrem Vieh zu trinken geben. Da holte Mose den Stab vor dem Herrn, wie er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron versammelten die Gemeinde vor dem Felsen, und er sprach zu ihnen, hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und Mose hob seine Hand auf und schlug den Felsen zweimal mit seinem Stab. Da floss viel Wasser heraus, und die Gemeinde trank und auch ihr Vieh. Und der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich von den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Haderwasser, wo die Kinder Israels mit dem Herrn haderten und er sich an ihnen heilig erwies. Leider vertraute auch die neue Generation nicht auf Gott, sondern sie fingen wieder an zu murren und sie stritten mit Mose und Aaron. Leider verloren auch Mose und Aaron diesmal die Geduld. Wie sollte dieses Volk nur jemals nach Kanaan kommen, wenn sie doch Gott nicht trauten? Etwas gereizt rief er: Hört doch, ihr Widerspenstigen! Und anstatt mit dem Felsen zu reden, schlug er ihn zweimal. Sein Mangel an Selbstbeherrschung war offenbar. So konnte bei dem Volk die Frage aufkommen, ob er auch in der Vergangenheit sich immer von Gott hat führen lassen. Israel hatte nun Anlass, seine eigenen Sünden zu entschuldigen und die Unterweisungen Moses zurückzuweisen. Leider verloren Mose und Aaron etwas die Macht Gottes aus ihren Augen und schauten auf ihre eigene Kraft. Sie fragten, werden wir euch wohl Wasser aus diesem Felsen verschaffen? So wurde Gott verunehrt. Die Konsequenzen waren hart. Erstens, Mose und Aaron durften das Volk nicht in das verheißene Land bringen. Zweitens, anstatt dass sie durch Edom hindurchziehen konnten, mussten sie nun darum herumziehen. Doch hatte Gott sie verlassen? Gott ließ das Wasser in Strömen hervorkommen. Er sorgte immer noch für sein Volk, trotz dieses Fehlers. Gott vergab Mose und weil er zutiefst bereute und sich unter die Konsequenzen demütigte, durfte Mose schon kurz nach seinem Tod in das himmlische Kanaan. Gott erweckt ihn wieder zum Leben. Wenn wir untreu sind, so ist er doch treu, lesen wir in 2. Timotheus 2, Vers 13. Auch wenn wir versagen, dürfen wir unsere Sünden in Buße und Reue vor Gott bekennen und ihm vertrauen, dass er uns vergeben und alles wohlmachen wird. Er will immer noch für uns sorgen. Uns darf gar nichts entmutigen, sei es die eigene Sünde oder die Sünde anderer. Lasst uns immer auf Jesus schauen und lasst uns durch seine Gnade sanft machen lassen. Wenn du merkst, dass dich etwas entmutigt oder niederdrückt, dann geh ins Gebet und bete so lange, bis du eine Lösung weißt, die du umsetzen kannst oder einen Weg siehst, welchen du gehen kannst oder wenigstens den nächsten Schritt für diesen Tag. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Nimm Konsequenzen demütig an. Interessant ist, dass im Neuen Testament die Geschichte mit dem Felsen und dem Wasser wieder aufgegriffen wird. Lass uns zusammen 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4 aufschlagen. 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft, in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Jesus Christus ist der Fels, der uns begleitet auf unserer Reise in das himmlische Kanaan. Und wie das Wasser aus dem Felsen floss, so floss sein Blut für uns, damit wir Vergebung haben können. Lasst uns an diesem Felsen festhalten und täglich von ihm trinken. Ich will euch eine Lebensgeschichte von einem Mann erzählen, der viel Leid erfahren hat, aber der dennoch an Gott festgehalten hat. Es war in den Zeiten des amerikanischen Bürgerkrieges, 1861, ungefähr dieses Jahr. Da wurde von einer Sklavin ein kleiner Junge geboren. Als er noch ein kleines Baby war, wurde seine Mutter von Räubern geraubt. Und beinahe wäre er gestorben. Sein Name ist George W. Carver. Nach dem Bürgerkrieg wurde die Sklaverei beendet. Die Sklaven waren nun frei. Aber das hieß keineswegs, dass es ihnen nun gut ging. Sie wurden verachtet. Sie hatten nur geringe Chancen auf Ausbildung. Sie waren unwissend und arm. Doch George Carver gab sich damit nicht zufrieden. Da er sehr schwächlich war, verrichtete er Hausarbeit. Er half beim Kochen, Putzen, Stricken, Wolle spinnen, Felle gerben, Schuhe nähen. Gemüse musste gesät, geerntet, eingekocht werden. Kerzen mussten gezogen, Gewürze gemahlen werden. Auf dem Lande war man eben großenteils Selbstversorger. George war sehr wissensdurstig. Er ahmte alles nach. Er versuchte, alles zu lernen. Und diese praktischen Fähigkeiten sollten ihm später einmal sehr von Nutzen sein. Eine besondere Liebe entwickelte George für die Pflanzen. Durch Beobachten kannte er sich bald so gut aus, dass er in der Umgegend als der Pflanzendoktor bekannt wurde. Doch so viele Fragen blieben noch ungeklärt. Wie konnte es sein, dass aus einem kleinen Sonnenblumensamen eine 3 Meter hohe Sonnenblume wird? Oder wie aus einem Apfelsamen ein Apfelbaum wird, wo nachher Äpfel wachsen? Oder kann man vielleicht die Farben der Blüten verändern, wenn man den Samen verändert? Woher kommen Schnee und Hagel? Eines Tages entdeckte er eine Schule. Er setzte sich an die Stelle und lauschte. Und er dachte, wie herrlich müsste es doch sein, zu lernen und lesen zu können und Antworten auf alle seine Fragen zu finden. Begeistert ran er nach Hause. Wann kann ich zur Schule gehen, Onkel Moses? Stotterte er. Gleich morgen? Onkel Moses musste ihn enttäuschen. Dort sind schwarze Jungen nicht zugelassen. Wie bitte? Wie sollte er das begreifen? Es gab doch auch gelbe und rote Rosen. Es war ein schwerer Schlag. Aber letztendlich weigerte er sich, seinen Traum aufzugeben. Tante Susan kramte eine alte Fibel aus der Truhe und brachte ihm das ABC bei. Moses lehrte ihm das Rechnen. Aber immer wieder setzte er sich an die Schwelle dieser Schule und dachte, ach, wie herrlich wäre es doch, wenn er dort auch lernen könnte. Als er eines Tages in der Kreisstadt unterwegs war, entdeckte er eine Schule für Schwarze. Und so verließ er sein trautes Heim und begann sein Pilgerleben. Er wanderte von Schule zu Schule, arbeitete hart, um sein Schulgeld zu verdienen. Oft wusste er nicht, wo er schlafen sollte, was er essen sollte. Und weil er Schwarzer war, wurden ihm einmal sogar die Schulbücher geraubt. Immer wieder musste er Verachtung begegnen. Aber endlich absolvierte er die Highschool. Er war wohl so ungefähr schon 30. Und er träumte nun davon, auf ein College zu gehen. Würden dort alle seine Fragen beantwortet werden? Ein presbyterianisches College in Kansas genehmigte seinen Aufnahmegesuch. Das Highland College würde sich freuen, ihn zu Beginn des Schulsemesters zu seinen Studenten zählen zu dürfen. Unterschrieben war der Brief vom Rektor. Und George freute sich riesig. Endlich würde sein Pilgerleben, sein Wanderleben ein Ende finden. Er wärmte sich den ganzen Sommer an den Zukunftsaussichten. Und er besuchte noch seine Pflegeeltern und er erzählte ihnen von seinem Vorhaben. Er blieb nur ein paar Tage. Und schon bald war er wieder im Zug Richtung Highland. Dort angekommen, eilte er zum College. Lange wartete er, bis er den Rektor sprechen konnte. Und dann endlich saß er im Arbeitszimmer mit den vielen Büchern und sagte: "Ich bin George Weiss Carver, Sir." "So?" antwortete der Rektor. "Ich bin gekommen, um mich einschreiben zu lassen. Sie haben mir geschrieben." "Da ist uns leider ein Irrtum unterlaufen. Unser College nimmt keine Farbigen auf." George war erschüttert. Seine Hoffnungen waren zunichte. Der Schmerz saß tief. Außerdem hatte er fast kein Geld mehr. Und er musste in der Stadt bleiben, wo seine Hoffnungen enttäuscht waren, bis er wieder genug Geld hatte, um weiterzuziehen, um die Stadt verlassen zu können. Und was dann? Ein Grund zum Verzweifeln? Waren das Gottes Pläne für ihn? Hatte Gott keine Aufgabe für ihn? Er zog sich auf das Land zurück. Es dauerte circa 2 Jahre. Bis er sich wieder auf den Weg machte. Und was dann geschah, das will ich nicht alles im Einzelnen erzählen. Ihr könnt es hier in diesem lesenswerten Buch nachlesen. Der Mann, der überlebte, geschrieben von Lawrence Elliott. Sehr lesenswert. Doch George Carver wurde letztendlich der Mann, der den amerikanischen Süden vom König Baumwolle befreite. Er gab Millionen von Äckern seine Lebenskraft zurück, weil er die Geheimnisse des Bodens verstand. Er hat dann auch studiert gehabt. Er verstand die Geheimnisse der Pflanzen, er wusste, wie er sie zunutze machen konnte. Er war bekannt mit Henry Ford, mit Mahatma Gandhi und Franklin Roosevelt. Er leistete einen sehr großen Beitrag, um die Afroamerikaner des Südens aus Erniedrigung und Armut und Nutzlosigkeit zur wahren Menschlichkeit zu führen. Er war einer der bemerkenswertesten Amerikaner. Gott hatte einen Plan für sein Leben gehabt. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Was können wir aus den 4 Wüstenwassererfahrungen lernen? In Mara wurde eine geweckte Hoffnung enttäuscht. In Massa und Meriba schien die Lage aussichtslos zu sein, es war am Horeb. In Kadesh war Gott trotz Versagens gnädig. In Elim segnete Gott und es erschien beinahe selbstverständlich zu sein. Wenn Gott ein ganzes Volk versorgen kann, dann kann er auch dich versorgen. Es gibt keinen Grund, Gott zu misstrauen. Gottes Hilfe ist immer schon da. Lasst uns nur im Gebet danach suchen und sie ergreifen und Gottes Willen und Plan und Lösung für unser Leben finden. Stellt euch vor, Gott hätte eine Gemeinde, die mit ihm durch dick und dünn geht, eine Gemeinde, auf die er sich verlassen kann, dass sie ihm treu bleibt und ihn nicht verlässt, egal wo er sie hindurchführt. Wird er dann nicht Erstaunliches vollbringen können? Ich wünsche mir, dass die Menschen merken, dass Gott mit uns ist. Jesus Christus ist unser Retter in allen Lebenslagen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Lass nichts, wirklich ganz und gar nichts, dein Vertrauen in Gott erschüttern. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, dass wir immer zu dir kommen dürfen und dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Vater, wir sind oft so kurzsichtig. Wir sehen unsere begrenzten Möglichkeiten, unsere Beschränkungen. Wir vergessen, auf dich zu blicken. Bitte erinnere du uns daran, dass du da bist und dass du über allem stehst und dass du uns so führen willst, wie wir es selbst ausgewählt hätten, hätten wir das Ende vom Anfang an her gesehen. Vater, ich bitte dich, dass du diesen Sabbattag segnest, dass du die Gemeinde hier segnest, dass du jedem Einzelnen den Trost spendest, den er braucht oder den sie braucht, und dass wir in dir geborgen sein können, auch in der kommenden Woche, dass du uns begleitest und dass wir dir vertrauen, was auch geschieht, dass wir für dich wirken zu deiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Amen.